So, ich glaube, dass ich die Traunreuter noch nie in Hemberg begrüßen konnte. Ja, genau, ihr wart vielleicht, weißt du, habt ihr schon mal Gemeindefreizeit hier gemacht überhaupt? Ja, aber schon länger her vermutlich, oder?
Vor 11 Jahren.
Vor 11 Jahren, okay, gut, ja. Ja, ich meine, ich begrüße natürlich immer sehr gerne Gäste hier. Hemberg ist ja eigentlich schon immer meine zweite Heimat. Hier wurde ich mit 17 Jahren da drüben unter dem damals noch nicht ausgebauten Dach, da haben die Jungs geschlafen auf einer großen Fläche, da habe ich meine Berufung in die missionarische Arbeit bekommen. Da wurde ich getauft, früher gab es da unten, wo jetzt der Seminarraum ist, wenn man da unten reingeht, links, gab es ein Taufbecken, da bin ich sogar getauft worden mit 18. 4 Jahre später gab es eine schicksalhafte Begegnung im Speisesaal, langfristig der Philipp seine Ehefrau zu verdanken hat, ja, genau. Und ja, so verbindet mich sehr, sehr viel mit diesem Haus. Ich bin jetzt noch viel öfter hier. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich in Rente bin oder wie sich der Ruhestand anfühlt. So werde ich öfter gefragt, habe ich gesagt, wenn das Ruhestand ist, was habe ich dann gearbeitet? Ja. Aber das tue ich ja sehr gerne. Meine Arbeit hat sich sehr stark nach Hemberg verlagert und wird im nächsten Jahr noch intensiver werden, weil gewisse Personallücken noch nicht geschlossen werden konnten. Und so bin ich sehr gerne hier. Manchmal bin ich nur hier für geschäftliche Sachen, da sind nicht viele Gäste da. Da ist man dann auch mal froh, dass man diese Dinge konzentrierter machen kann. Aber die meiste Zeit bin ich hier für irgendwelche Freizeiten. Und jetzt mit euch, das ist natürlich eine ganz besonders schöne Sache. Ja, ich soll euch liebe Grüße sagen für die, die Sie kennen, von meiner Frau Dorothee. Sie kann jetzt nicht mit dabei sein. Wir waren schon viel unterwegs die letzte Zeit. Und ab kommenden Sonntag wollen wir auch in eurer Gegend sein. Aber da werden wir uns, ich weiß nicht, ob wir uns mal sehen. Wir haben Urlaub und den verbringen wir noch einmal in Oberbayern. Und nächstes Jahr vermutlich dann eher nicht. Aber ganz sicher, Oberbayern ist so schön. Ich glaube, wir werden auch dahin mal in Urlaub kommen, auch wenn gewisse familiäre Anziehungskräfte nicht mehr so stark wirken. Ja. Ja, wir haben uns ein spannendes Thema vorgenommen. Also ich sollte ja Vorschläge machen und ich habe 2 gemacht und das wurde dann gewählt. Und das soll jetzt nicht einfach ein Seminar sein für Seelsorger und Seelsorgerinnen, weil mancher dann vielleicht denkt, oh, das ist nichts für mich, dann kann ich ja gleich wieder wandern gehen. Wir wollen über biblische Seelsorge ein wenig nachdenken und zwar von beiden Seiten. Einmal von denen aus, die sich um Seelsorge mühen und ihr werdet auch sehen, wie stark euch das selber doch betrifft, eben auch anderen zu dienen in der Seelsorge. Und natürlich auf der anderen Seite auch, wenn ich seelsorgerliche Hilfe suche, was darf ich denn eigentlich erwarten? Was wäre denn eine biblisch orientierte Seelsorge, die mir auch wirklich nützt? Und so denke ich, kann es auf beiden Seiten interessant sein. Und überdies haben wir ja alle einen Seelsorger. Den habt ihr alle. Und zwar alle den gleichen. Und das ist unser Herr selbst. Und wenn wir von ihm Hilfe suchen und erwarten, dann sollten wir auch gut überlegen von der Bibel her, was kann ich denn von ihm erwarten? Wenn er mein Seelsorger ist, was bedeutet Seelsorge eigentlich aus seiner Sicht? Manche sind ja schon sehr enttäuscht gewesen von Gott, weil er einfach nicht macht, was sie wollten. Und deswegen ist ja gut, dass man sich auch mal Gedanken macht, was bedeutet Seelsorge aus der Sicht Gottes. Und wenn man diesen Begriff Seelsorge nennt, das ist ein Begriff, den es nicht in allzu vielen Sprachen genau so gibt, dann wird man natürlich zu dem Wort Seele geführt. Seelsorge, die Sorge um die Seele eines Menschen und müssen einfach heute Morgen mal ein bisschen nachdenken, was ist die Seele aus der Sicht Gottes? Was versteht Gott eigentlich unter dem Begriff Seele, damit wir dann auch verstehen, was Seelsorge alles so umfassen kann. Ich habe es für mich mal so definiert und das ist mein tiefstes Verständnis von Seelsorge. Es geht letztlich immer darum, dass die Erlösung, die Jesus Christus durch sein Sterben und Auferstehen erwirkt hat, dass diese Erlösung in uns zur Realität wird. Darum geht es letztlich in aller Seelsorge. Es geht nicht zuerst darum, dass ich mich wohlfühle und ein bisschen Wellness für die Seele bekomme, sondern dass die Erlösung im Leben eines Menschen Realität wird und dass alles, was dieses Erfülltsein durch Jesus hindert in unserem Leben, überwunden wird. Dass gewissermaßen in allen Bereichen Christus mein Leben ist. So, darum geht es. Und deswegen wird biblische Seelsorge immer, immer, immer zu Jesus führen. Der erste Seelsorger im Neuen Testament, mal abgesehen von unserem Herrn, der wird in Johannes 1 erwähnt, im Vers 42, da heißt es von Andreas, der seinen Bruder suchte, und dann heißt es so ganz kurz, und er führte ihn zu Jesus. Das ist für mich die schönste biblische Definition von Seelsorge. Menschen einfach mit Jesus in Verbindung bringen. Und deswegen muss biblische Seelsorge immer zu Jesus führen. Biblische Seelsorge ist keine fromm verbrämte Therapie, sondern es ist ein zu Jesus bringen. Und da bleibt der Seelsorger ganz abhängig von Jesus und darf dann aber auch ganz entspannt sein, weil er weiß, ich muss und kann Menschen nicht retten oder ändern oder befreien. Und die Ehre unseres Herrn, die sollte im Zentrum sein. Wir können vielleicht diesen Gedanken finden im Philipperbrief und hier ganz besonders die Schlachterbibel benutzen, da kommt der Ausdruck, um den es mir geht, vor. Da ist es für mich am schönsten übersetzt. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 12, da sagt der Apostel, Philipper 2, Vers 12, also meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit. Und jetzt kommt es, jetzt übersetzt Luther, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das kann sehr missverstanden werden. Und die Schlachter-Übersetzung sagt so viel wie, verwirklicht eure Rettung. Das heißt, die Rettung soll zur Wirklichkeit werden, nicht nur eine theologische Begrifflichkeit, ja, Jesus ist unser Erlöser, Jesus ist mein Erlöser, sondern dass das verwirklicht wird in allen Bereichen unseres Lebens. Darum geht es in der Seelsorge, dass wir Erlösung erfahren, Befreiung erfahren, Veränderung erfahren. Vorhin in dem Lied, ich muss mir gerade mal das Liederbuch nochmal holen, da haben wir es eigentlich sehr schön gesungen, das war, glaube ich, Lied Nummer 330, da heißt es ja, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Sehr gut, also wir bekommen in der Seelsorge Gottes Hoffnung. Wir werden verändert, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Das heißt, der Herr rückt auch Dinge wieder zurecht. Dinge, die für uns manchmal so riesig groß sind, sind aus Gottes Sicht ganz unwesentlich und umgekehrt. Und du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Das heißt, die Veränderung kommt durch den Geist unseres Herrn. Und dann die große Bitte, Herr, wir brauchen dich. Das braucht der Seelsorger und das braucht der, der Hilfe sucht. Du lässt uns nicht allein. So, das sind eigentlich sehr schöne Definitionen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem frustrierten Ehemann. Werde ich hier auf der Freizeit sicherlich keinen antreffen. Ihr habt ja alle liebe, nette Frauen. Aber da saß mal so einer vor mir, ganz frustriert. Und eine ganze Stunde lang hat er sich beklagt über seine Frau. Ich habe ihm gesagt, weißt du, wenn ich jetzt mit deiner Frau spreche, dann werde ich hinterher wahrscheinlich denken, oh, was hat denn die für einen Mann? Meistens ist das so. Aber jetzt war halt nun mal der Mann da und manchmal geht es mir so nach so einem Gespräch, da bin ich so erschlagen von so einer Tirade von Beschwerden, dass ich manchmal gar nicht so richtig weiß, was ich sagen soll und ich habe dann auch nichts gesagt. Ich habe ihm gesagt, wir beten mal und dann bin ich nach Hause und am nächsten Morgen meine Bibel gelesen, habe ich ihm geschrieben und da habe ich ihm gesagt, weißt du, ich habe mal gelesen von einem Mann, der kam auch zu einem Seelsorger, mit diesem Satz, ich empfinde keine Liebe mehr, denn das war so sein Schlusspunkt. Ich empfinde quasi keine Liebe mehr für meine Frau. Und der Seelsorger hat ihm dann gesagt, dann liebe sie. Und der Mann sagte, ja, ich habe dir doch gerade eben gesagt, dass ich keine Liebe mehr empfinde. Ja, aber das habe ich schon gehört. Aber mein Auftrag ist, liebe sie. Denn Liebe, das ist dann der Auftrag, ja, wozu uns Gott befähigt. Du willst uns Geist und Leben geben, dass wir eben auch da lieben, wo es uns schwerfällt. Vielleicht letzte Definition noch, bevor wir so richtig einsteigen. Man könnte Seelsorge auch bezeichnen als Verkündigung des Wortes Gottes an den Einzelnen. Wenn wir in der Predigt sitzen, ja, dann sitzen dann 10, 50, 5000 oder wie viele auch in einem Gottesdienst sind. Und dann wird das Wort Gottes an alle gerichtet. Und Seelsorge ist nichts anderes als Verkündigung des Wortes Gottes an den Einzelnen. Also was will Gott in deine Situation hinein sagen? An Ermutigung, an Befreiung, an Ermahnung, an Lehre, an Veränderung des Denkens oder was auch immer. Und damit haben wir unsere Grundlage. Es geht immer um das Wort Gottes. Wir wollen Gott in seinem Wort begegnen. Und das dürft ihr auch erwarten, wenn ihr mit jemand sprecht, dass der mehr gibt als nur nette Sätze, ja, ich verstehe dich, muss ja schlimm sein und so, ja, sondern dass man gemeinsam ringt, was will Jesus jetzt in diese Situation hinein sagen. Das wäre dann ein sehr gutes und gelungenes seelsorgerliches Gespräch. Soweit mal ein paar Gedanken zur Einleitung und wir machen uns mal ein bisschen Gedanken über die Seele. Ihr könnt übrigens, wenn ihr wollt, diese Vorträge werden vermutlich alle aufgenommen auf MP3 und da kann ich die Folien, die ich verwende, auch mit drauf kopieren, falls jemand interessiert. Dann müsst ihr jetzt nicht alles mitschreiben oder jede Folie, manche stehen aber jeder Folie auf und machen ein Foto oder so. Wartet einfach bis zur MP3 am Sonntag, dann habt ihr alles in guter Qualität. Die Seele, was ist die Seele nach der Bibel? Einmal, wenn wir einfach die Bibel mal so lesen, nach dem Begriff Seele, hebräisch Nefesh, dann würden wir einige Sätze lesen, die einfach das physische, also das körperliche Leben des Menschen bezeichnen. Zum Beispiel, lesen wir mal so ein Beispiel, dass wir einfach eine Idee haben, 1. Könige 19. Also die Bibelverse habe ich in der Regel nicht auf der Folie, weil ich denke, Bibeln habt ihr ja. Und ein bisschen Blättern üben, das hilft ja auch, dass man fit bleibt. Und so heißt es ja noch nicht, dass man darüber ins Schwitzen kommt. 1. Könige 19, Vers 3, da heißt es in vielen Übersetzungen, als er das sah, machte er sich auf, das war der Elia auf der Flucht vor der Isebel, da machte er sich auf und ging weg um seiner Nefesh willen. Hier in meiner Lutherbibel mit Leben übersetzt, in den meisten Bibeln aber um seiner Seele willen. Und da wird Znefesh, dieses Wort, eben gebraucht für das körperliche Leben. Wir kennen das auch aus dem internationalen Notrufsignal. SOS. Wissen wir alle, was das heißt? Ja? Save our souls. Und da heißt es ja nicht, rette meine Seele, denn ich komme sonst in die Hölle, sondern es geht ja darum, rette mich, ich bin gerade am Ertrinken oder so irgendwas. Ja. Schon da sehen wir diese Verbindung Seele und Leben. Aber natürlich, und das interessiert uns natürlich noch ein bisschen mehr, wiewohl der Körper in der Seelsorge durchaus auch seinen Platz hat, ist die Seele natürlich auch ein Begriff für das geistliche Leben, für die Beziehung zu unserem Herrn. Zum Beispiel in Psalm 42 im Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott. Und da meint er jetzt natürlich nicht den Körper. Denn wenn der Körper dürstet, dann gehen wir zum Wasserhahn oder an die Cola. Nee, Cola ist nicht so gesund, glaube ich. Aber dann gehen wir zu irgendeinem Getränk. Aber hier geht es um den geistlichen Durst. Auch Hanna, als sie mal über ihrer Kinderlosigkeit den Herrn suchte, schüttete sie ihre Seele aus, ja, das ganze Innere und hat sich Luft gemacht vor unserem Herrn. So, und diese beiden Dimensionen, das physische Leben, also das äußerlich Sichtbare und Spürbare und das geistliche Leben, das wir ja auch haben, das wiederum hat Einfluss auf das, was wir meistens mit Seelsorge in Verbindung bringen, nämlich unser Innenleben oder unsere Seele eben. Und die Seele, die umfasst ganz viel, und zwar einmal unser Denken und unser Willen. Meistens, wenn die Leute Seele hören, denken sie zuerst an die Gefühle. Das gehört sicher dazu, aber ich will sehr bewusst einmal hier benennen, die Seele umfasst zunächst mal unser Denken und unseren Willen. Wir finden das zum Beispiel in Psalm 139. Psalm 139, und zwar zum Beispiel im Vers 14, da staunt der Psalmdichter: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Und im Vers 17 sagt er: Wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken, wie groß ist ihre Summe. Das heißt, mit der Seele wird einmal unser Denken angesprochen. Unser Wille, der sich auf Gott ausrichtet, der lernen will von unserem Gott. Das Nachdenken über Gott erfüllt unsere Seele. Ja, wenn du morgens deine stille Zeit machst, ich weiß nicht, wird nicht jeden Morgen gleich sein, manchmal ist man auch ein bisschen müde oder man hat einen ganz ernsten Text und dann liest man etwas, das spricht einen an und dann geht das übers Denken in mein Herz. Aber ich muss erst mal lesen und das macht man nicht mit der Emotion. Da muss man zunächst mal den Kopf einschalten, weil der hat da oben Areale, die uns helfen, Schrift zu erkennen und umzusetzen. Natürlich ist die Seele auch eine Bezeichnung für unsere Gefühle. Wir lesen das zum Beispiel in Johannes 12. Johannes 12 über unseren Herrn selbst. Unser Herr selbst sagt dort, Johannes 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Da meint der Herr Jesus natürlich seine Empfindungen. Er war einfach traurig, er war sehr angefochten. Oder wie immer wir das jetzt hätten beschreiben wollen. Die Seele ist auch natürlich etwas, das unsere Empfindungen beschreibt. Oder auch wenn das Wort dort nicht genau vorkommt, heißt mal in Apostelgeschichte Kapitel 2, alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst. Das ist ja auch eine Emotion, die ausgelöst wird durch das Nachdenken des Menschen. Also Seele redet von unserem Denken, unserem Willen, redet von unseren Gefühlen und natürlich auch als Zusammenfassung von unserem Wohlbefinden. Da meine ich nicht nur, aber auch das körperliche Wohlbefinden. Manches geistliche Problem hat ja auch Auswirkungen auf den Körper. Und im Psalm 73, im Vers 26, da hat dieser verzweifelte Diener Gottes, der so treu lebte und sah, dass den Gottlosen so gut ging und ihm so schlecht, da sagt er: Wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, bist du doch Gott zu jeder Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Hier wird die Seele gebraucht als ein Bild dafür, dass der Mensch insgesamt von seinem, wie man neudeutsch sagt, Lebensgefühl leidet. Einmal körperlich, ja, sein Leib hat gelitten und auch seine Empfindungen. Es geht also in der Seelsorge immer um alle drei Bereiche und wenn wir wachsame Seelsorger sein wollen, dann werden wir all diese Bereiche im Blick behalten. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu den Gefühlen, das Denken des Menschen, sein Wohlbefinden insgesamt, das werden wir alles im Blick behalten. Es geht in der Seelsorge nicht nur um die direkten Glaubensfragen, es geht aber auch nicht nur um meine Gefühle und wie geht's mir denn gerade und ich möchte, dass der Seelsorger jetzt so ein frommes Abracadabra spricht und dann geht's mir wieder gut, Oder ich gehe nach vorne, wie in manchen Fallschlangen, werden die Hände aufgelegt und dann geht die Post ab. Nein, darum geht es in biblischer Seelsorge nicht. Die ganze Person wird berührt durch das Handeln unseres Gottes. Und das werden wir noch ein bisschen besser entdecken in diesen Tagen. Das tut auch Gott so. Und diese Bereiche, die wir haben, unser Denken, unser Empfinden, unsere Gottesbeziehung, manchmal auch die Beziehung zu anderen Menschen, die haben so Wechselwirkungen. Man kann nicht nur sagen, der hat halt ein geistliches Problem und der hat ein psychisches Problem. Das hat oft eine Wechselwirkung. Zum Beispiel beeinflussen Glaubenskrisen meine Gefühlswelt. Ja, wenn mein Glaube ins Schleudern gekommen ist, warum auch immer, ob ich jetzt den Herrn vernachlässigt habe oder ob Gott meine Gebete nicht beantwortet oder wenn plötzlich Dinge passieren, die ich nicht einordnen kann, dann hat das natürlich Wirkung auf meine Seele. Zum Beispiel hier in Jeremia 20, im Vers 9, ihr wisst ja, Jeremia hat ja ganz schwierige Zeiten durchlebt in seinem Dienst und da sagt er, da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Hier sagt er, ich will. Seine Seele, ja, die stark bewegt war durch seinen Misserfolg und den Widerstand der Menschen, hat dazu gemacht, ich will einfach nicht mehr. Aha. Seelsorge richtet sich eben auch an den Willen des Menschen. So gut wir den Jeremia natürlich verstehen. Ich bin gar nicht sicher, dass ich so lange gepredigt hätte wie er unter diesen Umständen. Und dann sagt er aber weiter, aber es wurde in meinem Herzen, in meiner Nefesh, in meiner Seele, wie ein brennendes Feuer eingeschlossen in meinen Gebeinen, sodass ich es nicht ertragen konnte und ich wäre schier vergangen. Das heißt, nicht mehr zu predigen war auch keine Lösung. Und da sehen wir, wie eine Glaubenskrise, Herr, mein ganzer Dienst bringt nichts und es hört mir eh keiner zu, hat ganz stark seine Gefühlswelt beeinflusst, sodass er einmal sagte, lass mir doch meine Ruhe, ich hau jetzt ab. Und auf der anderen Seite, aber wenn ich nicht mehr predige, dann halte ich es auch nicht aus. Und das ist eine emotionale Geschichte, das kennen wir ja alle, nicht nur beim Predigen, sondern manche Mutter hat schon gesagt, am liebsten würde ich jetzt mal 4 Wochen abhauen. Und nichts mehr sehen und nichts mehr hören von Familie. Also Glaubenskrisen beeinflussen unsere Gefühlswelt. Das geistliche Leben und Emotionen sind nicht voneinander zu trennen. Nur, dass ihr mich recht versteht. Glauben ist nicht zuerst Emotion. Aber Glaube ohne Emotion ist auch eine schräge Angelegenheit. Denk an Nehemia, der Besuch bekommt von seinen Freunden aus Jerusalem und die berichten ihm, dass Jerusalem in Trümmern liegt und alles verbrannt ist. Und dann hat er erstmal sich hingesetzt und ich glaube 2 Tage oder wie viel oder 3 hat er erstmal nichts gesagt. Dem hat es buchstäblich die Sprache verschlagen. Das war eine Emotion. So war der bewegt von dem Schicksal seiner geliebten Stadt. Es geht ja um diese Verbindung unserer verschiedenen Sphären als Mensch. Ein anderes Beispiel ist, unvergebene Schuld kann zu körperlichen Beschwerden führen. Vielleicht müsste der Andi gelegentlich mal als Orthopäde Leute mal fragen, sagen Sie mal, gibt es unvergebene Schuld bei Ihnen? Vielleicht könnte das mal der Dosenöffner sein. Ich weiß nicht, ob er das darf in seiner Praxis. Aber wenn ihr zu dem ältesten Andi kommt, dann könnte das schon mal passieren. Ja. Psalm 32, Vers 3 ist ja dieses klassische Beispiel von David, der seine Sünde verdrängt hat, ja, oder es versucht hat jedenfalls. Und als er es verschweigen wollte, als er vor Gott verschweigen wollte, zerfielen meine Gebeine durch mein tägliches Seufzen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, sodass mein Leben Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Also da war einer, der war nur noch am Seufzen Und diese starke emotionale Bewegung führte schlussendlich zu einer schweren körperlichen Erkrankung. Also ich nehme an, der wäre ein klassischer Fall für die Einweisung in eine Klinik geworden. Und zwar eine, die auch psychiatrische Probleme behandelt. So würde ich das hier einschätzen. Das war ernsthaft. Es ging ja 11 Monate so. Sei mal 11 Monate oder mehr als 9 Monate in einem solchen Zustand, wie es dir dann geht. Unvergebene Schuld kann zu körperlichen Beschwerden führen. Und deswegen müssen wir manchmal auch in der Seelsorge fragen, wie geht es dir denn gesundheitlich? Warum geht's dir so? Taugt dein Doktor nichts unter den Medikamenten oder ist ein anderes Problem da? Und regelmäßiger Sport ist ein guter Rat, aber ist nicht immer die Lösung. Manchmal liegt es einfach daran, dass zwischen uns und Gott was nicht in Ordnung ist. Und geistliche Erneuerung hängt mit unserem Denken zusammen. Paulus schreibt den Römerbrief, schreibt das ganze Evangelium auf in allen Schattierungen und dann sagt er im Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Also geistliche Veränderung hat auch mit Denken zu tun, hat mit Arbeit zu tun. Ja, manche wollen das gerne umgehen, die wollen sich aber die Hände auflegen lassen und dann ist alles gut. Nein, das ist nicht der biblische Weg, weil Gott den ganzen Menschen einbezieht. Und wenn ich geistlich gesund werden will, hat das auch mit Arbeit zu tun, nämlich meines Kopfes, meine Bibel in die Hand zu nehmen und Gott in seinem Wort zu suchen. Wir müssen also, wenn wir Seelsorge üben wollen, und ich werde euch, wie gesagt, nachher noch zeigen, dass das fast jeden betrifft, dass er mitdient, ist so wichtig, dass er den Menschen in seiner Gesamtheit versucht zu verstehen. Das ist nicht immer gleich mit in 15 Minuten so offenkundig, aber es ist wichtig, dass wir uns nicht nur auf eine Sache beschränken und vor allen Dingen nicht nur auf das, was der Ratsuchende so vorbringt. Ich wollte mal mit dir reden, wie jetzt dieser Mann über meine Frau. Ich weiß nicht, wie schlimm seine Frau wirklich ist. Weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, bei ihm stimmt was nicht. Das waren noch ganz andere Dinge, die nicht stimmen bei ihm. Die mussten dann angesprochen werden. Und wenn er die nicht löst, dann wird er sich noch 100 Jahre über seine Frau beklagen. Es gilt also, den Menschen kennenzulernen in seiner Gesamtheit, dass wir eine biblische Anthropologie, so würde das Fachwort heißen, also die Lehre vom Menschen, die ist sehr, sehr wichtig, dass er den Menschen kennenlernt, natürlich auch den Menschen als Sünder, als Menschen, der verloren ist, der Rettung braucht, der Wiedergeburt braucht. Und wir haben sicherlich die Hilfe überdies noch, auch durch die Psychologie, verschiedene Menschentypen kennenzulernen. Das kommt ja auch noch dazu. Wir sind ja nicht nur Geist, Seele und Leib, sondern wir sind verschiedene Menschentypen. Und da gibt es die, die fast immer gut drauf sind. So, früher hat man sie so in einer einfachen Einteilung die Sanguiniker genannt. Die sind immer so fröhlich, nehmen das Leben relativ leicht. Und im Gegensatz steht vielleicht dann der Melancholiker, der nichts leicht nimmt, sondern für den sehr schnell Dinge zum Problem werden, der dafür viel tiefgründiger ist und nicht so oberflächlich wie der Sanguiniker. Das hilft uns sicherlich, Menschen auch zu verstehen in ihrer Denkweise, in ihren Reaktionen. Das muss man schon auch immer wieder sehen, was habe ich hier für einen Menschen vor mir. Es gibt Menschen, die sind ungeheuer sensibel, die reagieren ganz schnell auf Umweltreize und andere, die kriegen ziemlich wenig mit und leben deswegen ein bisschen leichter. Muss ich ja verstehen, wer ist der Mensch? Und was wir vielleicht auch noch bedenken müssen, wenn wir einen Menschen einschätzen wollen, auch in seiner Problematik, und das ist seine Biografie. Wie ist er aufgewachsen? Was waren seine Umstände? Es ist ein großer Unterschied, ob du aus einer gläubigen Familie mit ernsthaften Christen als Eltern aufgewachsen bist, voller Liebe und Fürsorge und klaren biblischen Maßstäben, oder ob deine Eltern Drogenabhängige waren, die gar nichts mitgegeben haben. Das ist ein Riesenunterschied, um mal Extreme zu bezeichnen. Und deswegen ist sehr wichtig, den Menschen auch in seiner Biografie zu verstehen und übrigens nicht nur in seiner familiären Biografie, sondern auch in seiner geistlichen Biografie. Manchmal muss ich auch Leute fragen, wie bist du denn geistlich aufgewachsen? Was hast du mitgenommen aus deiner Gemeinde? Was hast du mitbekommen in der geistlichen Erziehung durch deine Eltern? Was waren die Maßstäbe? Was steht im Vordergrund dessen, was in dir hängen geblieben ist? Bei mir war es zum Beispiel ein Gottesbild, das ganz streng war. So, Gott ist im Himmel, der ist sehr heilig, und mein Gefühl war, der guckt nur vom Himmel runter und schaut, dass ich keinen Fehler mache, und wenn ich doch einen mache, dann kriege ich eine drauf. So ungefähr war mein Empfinden Gott gegenüber. Ja, wenn dann einer Magenschmerzen kriegt, dann braucht er vielleicht nicht nur einen guten Internisten, sondern braucht vielleicht mal eine Veränderung seines Denkens über Gott. Also, ihr denkt vielleicht, oh, ist das kompliziert, höre ich besser auf. Nein, es ist gar nicht so kompliziert, so ist das Leben. Und es ist auch sehr wichtig, dass man ja auch über sich selber dabei nachdenkt und sich auch kennenlernt. Ich musste mich auch selber in manchen meines Bereichen meines Lebens erstmal kennenlernen, damit ich mich auch verstehe. Und deswegen ist manchmal auch gut, wenn wir über unser Leben nachdenken, dass wir es ein bisschen umfassender machen. Ja? Wie ist meine körperliche Gesundheit, meine psychische Verfassung, was ist meine geistliche Biografie, wie lebe ich gerade mit unserem Herrn? Das hat ganz viele Schattierungen. Ja. Es gibt in der Seelsorge, das ist nur ein kleiner Einschub, verschiedene Verantwortungsebenen, so habe ich es mal bezeichnet. Nicht jeder ist für alles zuständig. Und jetzt kommt ihr alle ins Spiel, wenn ihr wiedergeborene Christen seid, die in der Nachfolge Jesu stehen. Diese Ebene der Seelsorge ist allen Gläubigen übertragen. Und das habt ihr gestern, wenn ihr gestern in der Gruppenarbeit mitgemacht habt, auch schon mal beackert mit diesen Einander-Worten, ja. Da heißt ja einer, nicht einer allen anderen, sondern einer dem anderen in der Wechselwirkung. Es gibt also eine Verantwortung, die wir alle füreinander tragen. Wenn du zum Beispiel sonntags morgens im Gottesdienst kommst und du würdest den Johannes, heißt du glaube ich, gell, den Johannes ganz traurig gucken sehen, denkst, was weiß ich, oder schlecht geschlafen oder ist er mies drauf, ist ein Problem. Kann ich natürlich auch sagen, dann habe ich kein Problem. Aber vielleicht wäre es dann da, also ihr müsst nicht alle dann zu Johannes laufen, ja, dann wird er vielleicht ein bisschen überfordert, aber vielleicht kommst du einfach mit ihm zusammen und sagst so, Johannes, was ist los? Vielleicht sagt er, ich habe neue Schuhe, die drücken. Ja, das ist ein ganz einfacher Rat, kauf dir anständige Schuhe. Gute Seelsorge, schon mal, ja. Dann werden wir also nicht einfach am anderen vorbeigehen. Und wisst ihr, mal fragen, ehrlich fragen, wie geht's dir denn? Oder eben, du machst so einen traurigen Eindruck, ist was los? Das kann eigentlich jeder. Was nicht jeder kann, ist eine Antwort finden. Das musst du auch nicht. Aber weißt du, mir hat schon manchmal geholfen, dass sogar in den allermeisten Fällen so, wenn ich mal reden muss, dann muss ich sagen, in den meisten Fällen will ich gar keine Antwort. Ich will nur, dass mir einer mal zuhört. Und das ist schon mal Seelsorge. Schon mal Seelsorge. Das kann jeder. Also solange du zwei Ohren hast, selbst wenn dahinter ein Hörgerät hängt, zuhören, das können wir mal. Und vielleicht dem anderen einfach sagen, du, ich bin nicht so der Seelsorger, aber weißt du, ich werde beten für dich, dass du ein gutes Schuhgeschäft findest oder so, ja. So, und dann kannst du ja nächsten Sonntag fragen, und, was hast du? Ah ja, die Schlappen, da drückt nichts, ja, und dann ist schon mal gut. So, das wäre schon mal etwas, was alle betrifft. Das vertiefe ich jetzt nicht weiter mit Bibelstellen, das habt ihr gestern gemacht. Das zweite wäre dann die Gesamtverantwortung der Ältesten. Jetzt will ich nicht allzu viel Last auf die Ältesten legen, aber ich denke, es ist Ihnen klar, Älteste haben mal zunächst die Verantwortung zur Seelsorge, das heißt, sich zu sorgen um die Herde. Dafür sind sie ja da. Nicht nur, dass die richtige Lehre gepredigt wird und Gemeindefreizeiten organisiert werden, sondern auch eben die Seelsorge. Da sind wir miteinander als Älteste verantwortlich. Apostelgeschichte 20, Vers 28, das ist die Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten in Ephesus. Und er sagt ihnen, dass der Heilige Geist sie zu Aufsehern bestimmt hat, um die Herde Gottes zu hüten. So, das wäre der ganz klassische Begriff der Seelsorge. Ein Hirte hütet die Herde. Er guckt nach ihr, er kümmert sich. Er kann nicht jedes Problem lösen, aber er geht nicht an Problemen vorbei. Das ist die Aufgabe von Ältesten. Und darüber hinaus gibt es noch die ausgesprochene Geistesgabe oder das Charisma der Seelsorge, das Gott schenkt, als Begabung. Wir lesen das zum Beispiel in Römer 12, so wie es eine Gabe der Lehre gibt und der Leitung und der Musik, so gibt es auch eine Gabe der Seelsorge. Und das lesen wir in Römer 12, ab Vers 6 redet er davon, wir haben verschiedene Gaben. Er nennt dann im Vers 6 den Dienst und die Lehre. Und dann sagt er, es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Und in der Übersetzung von Albrecht im Neuen Testament würde dann stehen, der Seelsorger dient in der Seelsorge. Also der Lehrer lehrt in der Lehre und der Leiter, der dient in der Leitung und der Seelsorger, der dient in der Seelsorge. Die Berechtigung nimmt man wahrscheinlich daher, dass hier der Parakletos im Griechischen steht, das heißt der Tröster, der Ermutiger, der an der Seite stehende, Ermutigende, ja, der sich identifiziert mit dem anderen und seiner Situation. Und ich glaube, das ist die erste Ebene, die verstehen wir relativ schnell, auch wenn es uns nicht immer passt. Jeder ist ein Stück weit gefragt. Dann sagt man, ach, zum Glück haben wir die Ältesten, die kümmern sich um die schwierigen Fälle, müssen die ja. Und ich glaube, was häufig fehlt in Gemeinden, ist eben gerade auch Menschen, die Gott begabt für die Seelsorge. Und das Wort Gottes sagt mal, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Und vielleicht, wenn ihr seht, oh, in unserer Gemeinde gibt es nicht so viele Seelsorger, dann dürft ihr ja beten darum. Und ich habe gesehen, der ein oder andere macht in unserem Modultraining für Mitarbeiter für die Seelsorge mit. Das alleine macht jemanden nicht zu einem guten Seelsorger. Weil da gehen ja mal Dinge zunächst in den Kopf. Und dass das dann zu einer Geistesgabe wird, zum Nutzen von Menschen, darum dürfen wir beten. Und damit ihr auch ein bisschen entlastet werdet, haben wir mal für uns so drei Eskalationsebenen in der Seelsorge definiert. Das eine ist die Basisseelsorge, das ist das, was wir aneinander üben. Das ist, wenn wir Menschen helfen, auch in ihrem geistlichen Leben, ja, in der Jüngerschaftsbeziehung und so weiter. Das ist die Basisseelsorge, gegenseitig Sünde bekennen, ja, um wieder einen klaren Blick zu haben auf den Herrn. All das ist die Basisseelsorge. Die nächste Eskalationsstufe, also wo es dann schwieriger wird, ist die beratende oder begleitende Seelsorge. Zum Beispiel ein Ehepaar in einer Ehekrise, ja, die begleitet werden muss, oder der Mensch in einer akuten Depression, der Begleitung braucht, vielleicht auch manchmal zum Facharzt, um wieder rauszukommen. Und dann gibt es die Krisenseelsorge. Das wäre, wenn Menschen, sagen wir mal, akut suizidal wären, also Selbstmord gefährdet, oder wenn sie schwere Traumata erlitten haben durch einen Todesfall oder ein schweres Unglück oder eine Kriegshandlung oder sexuellen Missbrauch und diese Dinge. Und sagen wir mal, je höher die Eskalationsstufe geht, desto mehr Sachverstand ist natürlich auch ein Stück weit erforderlich, solltest du nicht denken, ja, ich würde auch mal gerne Seelsorger machen, und dann machst du dich gleich mal an Leute daran, die jahrelang sexuellen Missbrauch erlebt haben. Da würde ich sagen, es ist besser für den Betreffenden vor allen Dingen, dass du deine Finger hier raushältst, weil da würdest du dich vielleicht ein bisschen überfordern. So, das war mal so ein bisschen ein Überblick über Seelsorge, und wir machen jetzt eine Pause. Du sagst uns, wie lange. Also ich glaube, einige wollen ja, wann wollt ihr los? Ihr Schwimmer, ihr wolltet ja vor Mittagessen, glaube ich, schon los. Wann wollt ihr denn los?
Sobald es geht.
Ja, 15.30 Uhr, ja. Könnte ich fertig sein, ja. Ist 11.30 Uhr noch gut? Ja, okay. Dann können wir von mir aus jetzt 10 Minuten Pause machen oder kannst du eine Viertelstunde, wie du es sagst. Du bist der Chef hier. Ja, also sagen wir 10.40 Uhr mache ich weiter, ob ihr da seid oder nicht. Ja, nehmt mich also ernst. So, die allermeisten haben mich tatsächlich ernst genommen, sind wieder hier. 10.40 Uhr ist gut, ja. Ihr wollt ja auch schwimmen gehen, dann ist gut, ja. Wir haben also jetzt ein bisschen gesehen, was Seelsorge ist, was Seelsorge will von Gott aus, eben, dass die Erlösung in unserem Leben zur gelebten Realität wird. Wir haben kurz nachgedacht, dass Seelsorge alle Bereiche unseres Lebens betrifft. Den Körper habt ihr eben gerade gepflegt, zum Teil habe ich mitbekommen da draußen, ja, aber es gibt natürlich noch bedeutsamere Bereiche unsere Seele mit Denken und Willen und Emotionen und dann natürlich auch unser, was den Menschen im Besonderen ausmacht gegenüber dem Tier, ist der Geist. Auch die Fähigkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen. Und wir wollen jetzt ein bisschen weitermachen und mal sehen, um was könnte es denn inhaltlich gehen. Jetzt ist natürlich Seelsorge ein riesengroßes Gebiet, weil der Mensch auch so komplex ist, ja. Und da versucht man ja immer im Rahmen eines Seminars die Dinge ein bisschen greifbarer zu machen, dass man ein bisschen einen Überblick gewinnt, so Dinge mal ein bisschen sortieren kann, was einem dann auch wieder helfen kann in einem Gespräch, dass einem klar wird, worum geht's jetzt eigentlich? Und ich fand das mal sehr schön beschrieben mit dieser Überschrift, die Die Seele des Menschen lebt in Beziehungen. Und der Mensch wurde ja gemacht als Ebenbild Gottes. Und Gott ist ja Beziehung. Er ist Liebe, wird er mal bezeichnet. Oder Gott ist Liebe. Und Liebe hat ja ganz viel mit Beziehung, und zwar mit gesunden und guten Beziehungen zu tun. Die sieht man in der Trinität, in der Beziehung Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber eben auch in der Beziehung, die Gott uns zu ihm schenkt. Das Wort Seele im Hebräischen Nefesh kann auch übersetzt werden mit Verlangen oder Begehren. Also, dass Dinge in mir sind, nach denen es mich verlangt. Und vielleicht könnte man das gut zusammenfassen, wonach es den Menschen verlangt, damit er gesund ist. Das ist, dass er gesunde Beziehungen lebt. Und wir haben, sage ich mal, drei Beziehungsebenen, die für uns als Christen von Bedeutung sind. Das ist nur mal die Überschrift, das werden wir ein bisschen detaillierter anschauen. Das ist natürlich einmal die Beziehung zu Gott im Psalm 63. Vers 2 heißt es: Gott, du bist mein Gott. Frühmorgens suche ich dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzes Wesen verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Land, wo es kein Wasser gibt. Der Mensch kann letztlich nicht gesund werden im Sinne Gottes ohne eine gesunde Gottesbeziehung. In Jesaja 59 heißt es sogar einmal, die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht der Herr. So, das ist mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Manchmal frage ich mich ganz ehrlich, wenn ich Menschen so beobachte, die ganz offensichtlich ohne Jesus leben oder Menschen, von denen ich es genau weiß, weil ich sie näher kenne, da frage ich mich manchmal, ich als Christ, ich weiß gar nicht, wie die leben können. Ich habe mal versucht, mir mal vorzustellen, wie das... Oh, großes Unglück. Ja, da hat auch einer Verlangen nach einer Beziehung, gell? Ja. Ja, genau. Ja, das ist jetzt gelebte Seelsorge, ne? Da ist ein Verlangen nach einer Beziehung und dieses Verlangen muss gestillt werden und er weiß, wer die Mama ist. Ich hätte jetzt nicht helfen können. Ja. Aha, gut. Ja, genau, ich habe den Faden wieder suchen müssen. Ich habe mir mal versucht vorzustellen, einen Tag ohne Gott. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre das mal für mich, einen Tag ganz ohne Gott zu leben. Ich habe mal versucht vorzustellen. Muss ich sagen, ich habe dieses Experiment, ich glaube, nach maximal 5 Minuten erschreckt abgebrochen. Gesagt, das geht gar nicht. Da wäre ja alles weg, was mich ausmacht. Die Beziehung zu Gott. Das Zweite, Gott hat uns gemacht zum Gegenüber. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist nicht nur eine Einleitung für Eheschließung, sondern grundsätzlich ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deswegen macht man Gemeindefreizeiten. Damit auch Menschen, die sonst alleine leben, auch Gemeinschaft erleben mit anderen. So, das ist eine Beziehungsebene. Wir wissen, die Beziehung zu Gott kann manchmal Schwierigkeiten machen und die Beziehung zu anderen Menschen natürlich auch. Auch das kann Gegenstand der Seelsorge sein. Und dann gibt es noch eine Beziehungsebene, über die machen wir uns vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig Gedanken. Das ist die Beziehung zu uns selbst, dass wir auch mit uns selber im Frieden sind. Seelsorge erfolgreich, ja, sehr gut, ja. Kannst du morgen weitermachen hier im Unterricht, das ist sehr gut, ja. Psalm 131, Vers 2, da heißt es mal, ja, ich habe meine Seele beschwichtigt und gestillt. So ist meine Seele in mir wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie, das hätte man jetzt gerne sehen wollen. Wie der kleine Mann zu seiner Mutter kommt, da hätte man die Illustration gehabt von diesem Vers. So, das ist eben auch eine sehr wichtige Beziehungsebene, die in der Seelsorge erhebliche Arbeit machen kann, die Beziehung zu uns selbst. Dazu gehört auch, wie in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, dann betrügen wir wen? Uns selbst. Also zu einer gesunden Beziehung zu mir selbst gehört eben auch, dass ich mich auch, wenn es Not tut, auch mal zu meiner Schuld stelle. Und Jesaja 43 ist mir auch noch ganz wichtig, nochmal so als Einleitung zu dieser Beziehungsebene. Jesaja 43, Vers 1, kennen wir wahrscheinlich gut. Ich wollte nur mal sagen, es gibt auch dort hinten diese rote Tür als Übergangstür. Die kann manchmal ein bisschen dezenter sein, wenn man vom Kinderraum hier rüber geht. Ja, genau. Das ist immer der einfachere Weg, aber da hinten rum kann es manchmal ein bisschen weniger stressig sein. Jesaja 43, Vers 1, dieser bekannte Vers. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das hat ja zunächst mal was in der Beziehung zu Gott zu tun, aber es hat auch etwas zu tun mit meiner Beziehung zu mir, dass ich mich begreife, wer bin ich. Und das frage ich in der Seelsorge auch manchmal. Wie denkst du über dich? Wie urteilst du über dich? Ich habe mal eine junge Frau gefragt, die zu einem Gespräch kam, was denkst du, wie Gott über dich denkt? Und ihre spontane Antwort, wie aus der Pistole geschossen, mit völliger Überzeugung, Versager. So dachte sie, dass Gott über sie denkt. Den Gedanken habe ich versucht, ihr auszutreiben. Ob sie mir gelungen ist, weiß ich nicht. Ja, also sehr wichtig, dass wir in der Seelsorge begreifen, letztlich geht es immer um Beziehungen. Es geht um die Beziehung zu Gott, es geht um die Beziehung zu anderen Menschen, es geht um die Beziehung zu uns selbst und oft hängt alles miteinander zusammen. Ja? Wenn eine schwierige zwischenmenschliche Beziehung ist, kann mein Selbstbewusstsein sehr leiden und ich verliere mich ganz, weil ich so fertig gemacht werde und gar nicht zu niemand mehr bin. Und das hat natürlich auch seinen Rückschluss auf die Beziehung zu Gott. Ja, wir wollen uns das jetzt ein bisschen genauer angucken. Wir haben ja Zeit bis Sonntagmorgen, also nicht durchgehend, ihr dürft zwischen drei natürlich schwimmen gehen. Ich muss gerade gucken, wo es bei mir weitergeht. Ja, genau hier. Wir beginnen mal, wir haben ja diese drei Beziehungsebenen da mal bezeichnet, dann mit der ersten. Seelsorge ist die Sorge um die Beziehung des Menschen mit Gott. Und jetzt müssen wir nicht jedes Gespräch mit der Beziehung zu Gott anfangen, obwohl das immer ganz wichtig ist, weil sich da einfach auch viel zeigt. Wenn jemand zum Beispiel seine Beziehung zu Gott gar nicht pflegt, keine Zeit hat, wo er mit Gott alleine ist, nie in der Bibel liest, selten betet, dann ist mein Rat nicht nur, nimm dir mal wieder mehr Zeit für Gott. Aber es wäre ganz schlecht, wenn ich denjenigen mit allen möglichen Ratschlägen nach Hause schicken würde, ohne mit ihm zu besprechen, wie könnte jetzt deine gelebte Beziehung mit Gott wieder in Schwung kommen? Wie könntest du deine Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen? Und in der Beziehung zu Gott beginnt es sehr oft mit der Frage der Schuld. Das heißt nicht, damit will ich nicht sagen, also wenn jemand zu dir in die Seelsorge kommt, frag erst mal, wo Sünde ist in seinem Leben, sondern ich meine, in der Geschichte des Herrn mit einem Menschen beginnt es nun mal mit dem Thema der Schuld. Denn unsere Mutter sagt, David im Psalm 51 hat uns in Sünden empfangen und in Sünden geboren. So, wir sind als Sünder auf die Welt gekommen. Und wenn dieses Schuldproblem, das grundsätzliche Schuldproblem zwischen dem Menschen und Gott nicht gelöst ist, dann kommen wir mit vielen anderen Themen auch nicht klar. Ich begleite gerade meine Schwester, die ihren Mann verloren hat vor 2 Jahren, aber sie lebt nicht mit Jesus, wie wir das kennen. Und ich muss euch sagen, das ist so schwer, dann zu trösten, weil da eine ganz entscheidende Ebene fehlt. Ich meine, nicht jeder Gläubige sagt, ah ja, mein Ehepartner ist gestorben, aber ich habe ja Jesus, geht mir gut. Also das wird ja so auch nicht sein, aber wir haben einen ganz anderen Zugang. Und Gott hat uns geschaffen für die Beziehung mit ihm. Er hat den Menschen mit einer Lebensaufgabe geschaffen, macht euch die Erde untertan und den Garten Eden und die Tiere benennen und all diese wunderbaren Aufgaben. Er hat dem Menschen Verantwortung zugemutet, in diesem Auftrag zum Menschsein. Und er hat dem Menschen zugleich die Freiheit gelassen, die Beziehung zu Gott auch abzubrechen, was wir dann in 1. Mose 3 so schmerzhaft lesen. Wie immer wir das auch theologisch einordnen wollen mit der Sünde, aber das ist ja das Grundproblem, dass seither nur noch Sünder geboren werden. Das merkt man nicht gleich in der ersten Woche, wenn ein Baby da ist, da ist man nur geflasht von so einem süßen kleinen Wesen, aber es dauert nicht allzu lange und dann wird sich die biblische Wahrheit einfach deutlich melden. Das haben wir alle gemerkt, unsere Eltern übrigens auch, wenn sie in diesen Dimensionen gedacht haben. Und Gott ruft den Menschen zurück. Er will ihn wieder in die Beziehung zu ihm rufen. Er sagt, er will ihm Zukunft und Hoffnung geben, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und spricht dann dabei das Problem der Sünde an. Ich habe heute Morgen jetzt nicht die Zeit, euch den Unterschied zu zeigen, in einer ausführlichen Bibelarbeit, zwischen der Sünde und den Sünden. Das ist ein wesentlicher theologischer Unterschied, den man beim Bibellesen an manchen Stellen ist es sehr wichtig, dass man diesen Unterschied bedenkt, weil man sonst schwer ins Schleudern kommt. Aber wenn wir zum Beispiel Johannes 1, Vers 29 lesen, nicht jeder wird vielleicht sofort wissen, was da steht, aber wenn ich euch den Anfang des Verses sage, dann werden viele wissen, wie es weitergeht. Siehe, das Lamm Gottes, wie geht's weiter? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Da heißt es nicht die Sünden, obwohl das auch stimmt, aber da heißt es die Sünde. Weil die Sünde ist das Grundproblem des Menschen. Damit ist nicht zuerst seine Lüge und sein Diebstahl gemeint oder sein Zornausbruch, sondern seine Herzenshaltung. Die Haltung des nicht wiedergeborenen Menschen, der in der Rebellion gegen Gott steht. Ich bin selbst der König meines Lebens und nicht Gott. Gott darf Teil meines Lebens sein, aber ich bin der Chef. Das ist die Sünde, von der Gott spricht, diese grundsätzliche Trennung des Menschen von Gott. Oder auch Johannes 16, Vers 8, auch da wird vielleicht nicht jeder wissen, auf Knopfdruck, was steht da, aber der Anfang des Verses hilft uns dann schon weiter. Wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von was? Von Sünde, von dieser Herzenshaltung, und zwar der Sünde, dass sie nicht an ihn glauben. Ja, das ist die Grundsünde des Menschen. Und manchmal muss Seelsorge damit beginnen, dass wir erstmal abklären, ob das Problem der Sünde gelöst ist bei diesem Menschen, ob er wiedergeboren ist, ob er gerettet ist, ob er ein Gotteskind ist oder wie immer du es jetzt bezeichnen möchtest. Gott hat uns ja diesen Weg geschenkt. Wir wissen alle um das, was am Kreuz von Golgatha und bei der Auferstehung gegeben ist. Wir wissen, geschehen ist, wir wissen um die Gabe des Heiligen Geistes, dass Menschen von Neuem geboren werden. Und deswegen ist so wichtig, dass wir Menschen zur Bekehrung führen, dass sie umkehren von ihrem Grundproblem, weil sonst viel seelsorgerliche Arbeit ins Leere läuft, weil einfach die Basis fehlt. Und da finde ich es schon gut, dass wir auch immer wieder mal, wenn wir bei Menschen das nicht so genau wissen oder Gott uns vielleicht eine Ahnung gibt, da stimmt was nicht in der grundsätzlichen Beziehung zu Gott, dass wir da mal nachhaken. Denn ich habe nicht in wenigen Gesprächen festgestellt, dass da Menschen vor mir saßen, die hatten sich in Anführungszeichen bekehrt, weil sie nicht in die Hölle wollten. Aber was nicht passiert war, war wirkliche Wiedergeburt. Was nicht passiert war, war echte Wiedergeburt. Was nicht passiert war, war echte Bekehrung und folglich auch die Wiedergeburt fehlte. Und deswegen auch auf die Heilsgewissheit und die Nachfolge und die Kraft des Heiligen Geistes zu einem veränderten Leben. Und deswegen muss Seelsorge manchmal da anpacken. Es betrifft nicht nur so die 14-Jährigen, die so aus der Jungschein, die Jugend kommen, wo wir wissen, oh, das ist so ein Übergang, da müssen wir mal gucken, haben sie es wirklich begriffen, diesen Schritt auch getan. Ganz wichtig natürlich für die Jugendarbeit, das muss ich euch ja nicht sagen, da fängt es an. Jemand hat mal gesagt, ich glaube, ich habe sogar geschrieben, ja genau, das ist das da in Weiß, der ganze Satz heißt, alle Menschen wollen gesund sein, aber nicht gesund werden. Da denkt man vielleicht, ein blöder Satz, also muss verstehen, was derjenige meint. Er sagt, alle wollen gesund sein, ja. Ich war neulich bei einer ärztlichen Behandlung und dann wurde ich zum Physiotherapeutin geschickt und dann hat die mir Hausaufgaben aufgeschrieben, was ich alles machen soll. Noch bevor sie überhaupt da mal irgendwie Hand anlegt an das Problem, das da ist. Ich habe Hausaufgaben. Wenn ich jetzt natürlich in 4 Wochen komme und sie erst sagen, ach, das habe ich ganz vergessen. Ach, wissen Sie, ich hatte Urlaub, da macht man sowas nicht. Dann wird die wahrscheinlich nicht so happy sein mit mir und wird mir sagen, ja wissen Sie, wir wollen alle gesund sein, aber keinen Beitrag leisten, um gesund zu werden. Das gilt im medizinischen Bereich und das gilt auch im geistlichen Bereich. Liebe Geschwister, geistliche Gesundheit fällt nicht vom Himmel. Ich weiß, dass Gott spontan Dinge tun kann. Wir haben das schon erlebt, wir haben ein Gespräch geführt, wir haben ein Gebet gesprochen und das Problem, manchmal schwerwiegende Probleme, waren gelöst. Das kann Gott schenken. So wie er Menschen auch manchmal spontan körperlich gesund macht. Doch das haben wir erlebt. Aber vielfach ist es ein Prozess, wo Gott uns reifen lässt, uns mit hineinnimmt. Und deswegen sind diese Fragen wichtig. Und wer gesund werden will, ich rede jetzt vom Geistlichen natürlich, wer gesund werden will, der muss auch begreifen, dass es auch manchmal schmerzhafte Lern- und Entwicklungsprozesse gibt, wo in meinem Inneren Dinge verändert werden müssen. Ich beginne mit Markus 1, Vers 15, die kürzeste Predigt von Jesus, die aufgeschrieben ist, tut Buße, wenn ich nur diese zwei Worte nehme. Damit kann Seelsorge beginnen, dass ich jemand sage, du musst Buße tun für deine Sünde. Wir saßen mal zusammen zu viert, ein junges Pärchen, die waren verlobt, meine Frau und ich. Und wer meine Frau kennt, weiß, dass sie eher eine zurückhaltende Frau ist. Das Gespräch ist 25 Jahre her oder mehr als 20 Jahre her. Da war sie noch viel ruhiger wie heute. Wir saßen da und haben ein gewisses Problem besprochen, das bei diesem verlobten Paar entstanden war. Und ich habe versucht, da irgendwie ganz freundlich und so und nett. Und irgendwann sagt meine Frau diesem jungen Mann, was du hier tust, ist Sünde. Ich habe erst mal meine Frau angeguckt. Hä? Meine Frau schießt einfach an mir vorbei und sagt so einen steilen Satz. Aber wisst ihr, es war genau richtig. Ich war viel zu freundlich. Sie hat es einfach genannt, wie es war. Manchmal müssen wir Dinge auch ansprechen und sagen, in deiner Beziehung zu Gott stimmt etwas nicht. Entweder das ganz Grundsätzliche, weißt du, du bist gar nicht bekehrt. Ich weiß noch, ich hatte eine junge Frau vor mir sitzen mit einem Haufen Probleme. War in einer Gemeinde und getauft und dann hatte sie psychische Probleme und körperliche Probleme und Okkultismus im Leben und ach, alles Mögliche. Und die Leute, die hatten sie zu mir geschickt, weil sie nicht mehr klarkamen, dachte ich, na, vielen Dank. Und dann sprachen wir eine Weile und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, du bist überhaupt nicht bekehrt. Also nicht, dass er denkt, ich bin immer so unverblümt. Aber in dieser Situation war das genau richtig. Ich muss dir mal den Zahn ziehen, weil jeder hat sie als Christ bezeichnet. Und sie hat gemerkt, ihr Christsein kommt gar nicht voran. Da wächst nichts, da heilt nichts. Da wächst auch keine Beziehung und kein Vertrauen zu Gott. Ja, wenn die Verbindung nicht da ist, dann kann auch nichts wachsen. Und deswegen, und es kann auch manchmal sein, es ist eine konkrete Sünde, die im Leben eines Menschen steht. Wo ich Menschen auch schon gesagt habe, solange du dieses Problem nicht angehst und dafür nicht Buße tust und hier nicht bereit bist, dein Leben zu ändern, habe ich keine Zeit mehr für dich. Weil es ist Verschwendung für mich und für dich. Und außerdem wird Gott verunehrt. Wir brauchen manchmal auch den Mut, in der Seelsorge anzusprechen, hey, deine Beziehung zu Gott, wie ist sie? Und deswegen hat Seelsorge auch viel mit Beichte zu tun. Ich weiß, dieser Begriff wird vor allen Dingen heute so in katholischen Kirchen benutzt, aber das hindert mich nicht daran, nur weil es dort vielleicht auch nicht biblisch praktiziert wird, führt mich nicht dazu, das zu verschweigen. Ich glaube, dass Seelsorge ganz viel damit zu tun hat. Ein sehr erfahrener Seelsorger hat gesagt, über viele Jahrhunderte war der Beichtstuhl der Ort der Seelsorge. Ich habe es für mich mal so formuliert, vielleicht ein bisschen zugespitzt. Ich bin jetzt immerhin auch schon 40 Jahre in diesem Dienst und ich habe gesagt, vor 40 Jahren waren 80% aller seelsorgerlichen Gespräche einfach Bekenntnis von Sünde, und zwar der Sünde dessen, der da vor mir saß. Da haben wir die Sünde zu Jesus gebracht und die Kraft des Heiligen Geistes im Glauben in Anspruch genommen, dass die Sünde überwunden wird und Vergebung gelebt wird. Und heute sind 80% der Gespräche die Sünde der anderen an mir. Ich bin so ein armer Mensch, guck wie der Mann da neulich meine Frau und mein Nachbar und meine Gemeinde und meine Eltern und dann wollen alle so therapeutische Maßnahmen haben, dass man wieder klarkommt, aber man selber will nicht verändert werden. Und deswegen beginnt Seelsorge eben manchmal mit Beichte, mit dem Bekennen von Sünde. Und liebe Geschwister, so nebenbei, ich möchte euch sehr viel Mut machen, das zu praktizieren in eurem Gemeindeleben. Und wenn du siehst, da ist Sünde in meinem Leben, mit der komme ich einfach nicht klar. Ich kriege das nicht unter die Füße. Oder ich kriege Gefühle nicht unter die Füße. Oder ich kriege keine Befreiung von Reaktionsmustern, Denkmustern. Bleibe damit nicht alleine. Du bist in eine Gemeinde gestellt, du musst dich nicht schämen. Hier saß mal einer vor vielen Jahren, der hat so eine Lebensbeichte abgelegt. 5 DIN A4 Seiten Sünden hatte der aufgeschrieben. Die wollte alle vor mir dem Herrn bekennen. Da war, ich glaube, außer Mord war alles dabei, was Gott verboten hat. Und als wir fertig waren und das alles dem Herrn gesagt hatte, dann hat er mir gefragt, was denkst du jetzt von mir? Ich habe ihm gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass nochmal so ein Schuft auf Gottes Erdboden rumläuft, wie ich einer bin. Schau, und das darfst du wissen. Wenn du dich öffnest einem anderen Christen gegenüber, wo du eine gewisse Vertrauensebene hast, sonst macht man das ja gewöhnlicherweise nicht, dann darfst du wissen, das ist auch nur ein Schuft, der von Gottes Gnade lebt. Seelsorge beginnt oft mit der Klärung der Beziehung zu unserem Herrn. In Jakobus 5, Vers 16, das ist, manche deuten es nur auf das Gebet für Kranke. Das gehört da sicherlich auch hin. Aber eben nicht nur. Und in Jakobus 5, Vers 16, da steht, habe ich schon wieder vergessen, ja genau, weiter zu klicken. Ne, halt mal. Ah, Entschuldigung. Da steht es ja schon. Verzeihung. Da steht, bekennt einer dem anderen die Sünde und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Schaut, und das ist ganz wichtig, ja, dass wir Sünde bekennen. Sünde hat ja mal in erster Linie die Dimension zwischen mir und Gott. Sie betrifft natürlich manchmal auch andere Menschen, wenn ich an ihnen schuldig werde. Oder es betrifft auch mich, wenn ich an mir schuldig werde. Aber es betrifft mal zuerst, allererst unseren Herrn. Und da geschieht eben auch etwas ganz Schönes, wenn wir es praktizieren wollen. Ich sage das nicht immer so ausdrücklich, aber ich sollte es eigentlich tun. Ich hatte selbst mal ein seelsorgerliches Gespräch in Anspruch genommen. Bei einem mir ganz unbekannten Mann hat sich so ergeben. Dann haben wir über die Sache gesprochen. Er hat gar kein Wort verloren. Er hat gesagt, lassen Sie uns beten. Haben wir es gemacht. Und als wir fertig waren, hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat mir gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und das sind ja beides biblische Sätze. Der erste Satz, den trauen wir uns manchmal nicht so zu sagen, weil wir sagen, du kannst doch nicht einem anderen Sünde vergeben. Nein, das können wir natürlich nicht, aber ich spreche es dem anderen zu. Ich darf dir das als Segenswort zusprechen. Deine Sünde ist vergeben, weil Gott gesagt hat, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So, und das geschieht oft nicht, wenn wir alleine bleiben mit unserer Schuld, steht ihr? Deswegen ist es manchmal so wichtig. Und da beginnt Seelsorge mit einem einfachen Bekenntnis von Schuld. Ich habe das schon gemacht, unmittelbar vor Predigten. Wir haben bei uns so die Gewohnheit, der Moderator und der Prediger, die ziehen sich nochmal kurz zurück, kurz vor Beginn des Gottesdienstes. Manchmal muss man noch was absprechen und dann beten wir für den Gottesdienst und füreinander. Und es kam nicht nur einmal vor, dass ich sagte, lieber Bruder, bevor ich auf die Kanzel gehe, muss ich jetzt hier Sünde aussprechen. Dann habe ich das gemacht. Und jetzt beten wir, habe ich gesagt, so, jetzt kann ich auf die Kanzel gehen. Die Beziehung zu Gott, da beginnt Seelsorge. Jemand hat mal gesagt, es ist wie Salbe auf böse Wunden. Wenn Gott mit seiner Hand meine Wunden berührt, wenn er mich in meiner Not nicht allein lässt, sondern mir erlaubt, all meinen Jammer zu beichten. In erster Linie natürlich ihm, aber Gott will, dass wir einander brauchen und dieses Einander macht das ja sehr deutlich. Wir brauchen den anderen. Nebenbei, es kann auch dazu führen, dass ich ein vernünftiges Verhältnis zu einer empfundenen Schuld komme. Was meine ich damit? Mancher ist geplagt in seinem Gewissen von Dingen, die gar keine Sünde sind. Es ist vielleicht etwas, was ihm antrainiert wurde, anerzogen wurde. Das macht ein Christ nicht, obwohl es vielleicht nur eine menschliche Verordnung war, wo Menschen manchmal auch befreit werden müssen von Schuldkomplexen, die gar nicht erforderlich sind. Und das klärt man am besten auch im Gespräch mit jemand anders, dass ein anderer mal drauf schaut, nicht nur immer ich. Denn manchmal haben sich Leute auch schon von Schuldkomplexen befreit, von denen hätten sie sich besser nicht befreit. Denn das war Sünde. Und dann haben sie irgendwas gehört und haben alles über Bord geworfen, die große Freiheit entdeckt. Ja, zur Freiheit uns Christus befreit und dann wird die Sünde zum Deckmantel der Bosheit. Das soll nicht passieren, deswegen brauche ich den Bruder. Wie siehst du das? Jemand hat das Kreuz mal beschrieben, so beschrieben, der Querbalken ist all das, was in meinem Leben quer läuft, was nicht so ist, wie es sein soll. Sünde und Sorgen und Enttäuschungen und Zweifel und Unruhe und was immer da alles sein kann. Und der Vertikalbalken, das ist das Handeln Gottes, der auf die Erde kam. Und da trifft sich beides, ja. Alles, was quer läuft in meinem Leben, nicht nur Sünde, sondern all das, was mein Leben betrifft und das Handeln Gottes. Es beginnt also Seelsorge immer mit der Klärung der Beziehung zu Gott. Und liebe Geschwister, auch wenn wir vielleicht manchmal denken, ja, der ist ja schon so lang Christ, man muss ja nicht fragen. Der Thomas ist ja Gemeindeältester, den muss ich doch nicht fragen nach seiner Beziehung zu Gott. Der wäre ja beleidigt, wenn ich ihn frage, ob seine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Wenn er beleidigt wäre, müssten wir fragen, ob er ein guter Ältester ist. Ja? Ja, so. Dürfen wir nicht reden darüber als Gläubige? Sag mal, wie steht es zwischen dir und Jesus? Wisst ihr, das kann auch heute Nachmittag, wenn ihr da draußen irgendwo sitzt und anderen beim Volleyballspielen zuguckt, könnt ihr auch mich fragen, wenn euch traut. Ja? Kein Problem, kein Problem. Ich erzähle es euch gerne. Wie ist es mit dir und Jesus? Wisst ihr, wir gehen immer davon aus, ist ja alles in Ordnung, weil wir sind ja alle in der Gemeinde. Da wird ja alles in Ordnung sein, weißt du das? Also ich habe manchmal schon Familiengeschichten gehört, habe ich gedacht, das hätte ich nie gedacht, dass diese Familie so Probleme hat. Ja. Hinter der Fassade, da hat schon Jesus gesagt, ja, ist er da mit den Gräbern, die getüncht sind und innen drin und so weiter. Das kann auch in der evangelischen Freikirche in Traunreuth so sein. Bei Evangelium für alle in Stuttgart natürlich auch. Aber diese Beziehung zu Gott, die wir jetzt mal als ersten Bereich auch ansprechen, hat natürlich nicht nur die Dimension der Schuld, nicht nur, sondern es geht auch um die Frage, jetzt habe ich doch weitergeschaltet, ich weiß nicht, ja, ich bin da immer schlecht, war schon früher, wisst ihr, also die schon ein bisschen nicht mehr ganz so jung sind, die wissen früher, weiß noch mal das heute, du so Flanellbilder, nimmt man sowas heute noch? Ja, und wenn ich so Kindergeschichten erzählt habe mit Flanellbildern, das war immer schlimm, weil ich lebte so in der Geschichte, dass ich immer vergessen habe, das nächste Bild anzuhängen und so. Deswegen Flanellbilder und ich, das hat nie so funktioniert. Und manchmal ist bei Präsentationen auch so. Jetzt habt ihr schon eine ganze Weile gelesen, gedacht, wann kommt er endlich dazu? Ja, das ist der zweite Bereich, wenn es um die Klärung der Beziehung zu Gott geht, als ein Bereich der Seelsorge, ist eine klare Erkenntnis Gottes und meiner eigenen geistlichen Identität. Das klingt jetzt natürlich fürchterlich kompliziert. Aber man könnte es ganz einfach mal so fragen. Wer ist Gott für dich? Und da sage ich, jetzt will ich keinen theologischen Vortrag hören, was so deine theologischen Überzeugungen sind, was du gehört hast in Predigten, sondern ich will wissen, in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Denken, wer ist Gott für dich? Manchmal sage ich, antworte besser nicht so schnell. Ist dann manchmal, wenn ich so frage, wer ist Gott für dich, dann kommen so die Standardantworten. Ja, ist die Liebe und mein Erlöser. Stimmt alles. Aber ist es das, was wir leben? Ist das, was in unserem Alltag unser Denken prägt, unsere Reaktionen prägt? Er ist der gute Hirte, der für mich sorgt. Und kaum kommt ein Problem auf, sind wir völlig kopflos. Und da muss ich sagen, ja, ist er jetzt wirklich mein guter Hirte, der für mich sorgt? Oder ist das nur ein theologischer Terminus? So, jetzt wird es klar. Oder wie denkt Gott über dich? Ich habe euch vorhin von der jungen Frau erzählt, die sagte, Gott denkt über mich, also hat sie von sich gesagt, ich bin Versager. Und Geschwister, das sind manchmal ganz wichtige Fragen. Weil unsere geistliche und unsere seelische Gesundheit beginnt mit der Beziehung zu Gott. Und da muss das klar sein. Wie ist die Beziehung? Ist sie nur theologisch, lehrmäßig oder rituell? Man liest halt seine Bibel und man geht in den Gottesdienst und geht in den Hauskreis. Oder ist es eine Beziehung der Liebe, des Vertrauens, der Ehrfurcht, des Angenommenseins, der Wertschätzung, der Heiligung oder wie immer du es auch beschreiben würdest. Und seht ihr, da beginnt auch ein Stück Seelsorge an mir selbst. Ich habe in meiner Bibel immer zwei Blätter drin. Ich habe mir vorgenommen, ich werde sie euch entweder auf die MP3 kopieren oder mal auf Papier kopieren, wer das lieber hat. Und so zwei Dateien, die habe ich immer in meiner Bibel liegen. Und die verteile ich hier ganz oft. Das eine heißt, dass ihr was lesen könnt von hinten, Hilfe für ein biblisches Selbstbild. Das sind nur diese Zusammenstellung von, ich habe es nicht genau gezählt, aber sicherlich 100 Aussagen der Bibel, wer wir als Gotteskinder sein dürfen, weil wir in Christus sind. Immer eine Aussage und der passende Bibeltext dazu. Und die zweite Datei heißt die Herrlichkeit von Jesus Christus, das Gegenstück. Das ist eine Sammlung von, weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, 30, 40 Aussagen, wer Jesus ist, wie Jesus ist, was seine Position ist, wie er bezeichnet wird. Und das habe ich in meiner Bibel hinten drin. Und das habe ich so oft verteilt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich sage immer anderen Leuten, sie sollten das mal benutzen. Das sollte ich vielleicht mal selber machen. Und das mache ich seit einiger Zeit. Und jetzt im Moment ist dieses dran, da Hilfe für ein biblisches Selbstbild. So, was habe ich heute Morgen gelesen? Da ich dank der Gnade Gottes in Christus bin, habe ich die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, Vers 14. Das habe ich heute Morgen gelesen. Dann habe ich Kolosser 1, 14 aufgeschlagen, gelesen und dann Parallelstellen dazu noch gelesen und Gott gedankt. Herr, danke, dass ich die Vergebung der Sünden nicht nur bekomme, sondern habe in Christus. Und dass ich diese Vergebung erleben, erfahren darf, in dem Moment, wo ich meine Schuld vor Christus trage, wenn ich sie ihm bekenne. Ja, die Vergebung ist geschenkt, ein für alle Mal am Kreuz. Es ist vollbracht, hat Jesus ausgerufen. Hebräer 10, ja, ein für alle Mal ist es geschehen. So, das ist die Erlösung. Und das nehme ich in Anspruch, indem ich Christus, meine Heiligkeit beschreibe. Herr, gucke mal, wie gut ich bin und wie vollkommen. Nein, indem ich ihm meine Schuld bekenne und erfahre diese Vergebung. So, das ist, was ich heute Morgen nachgedacht habe. Das hat was mit, also wenn ich jetzt Psychologe wäre, würde ich es nennen Psychohygiene. Aber vielleicht sollte man eher es nennen als Hygiene für mein geistliches Leben oder eben Hilfe für ein biblisches Selbstbild. Und das dauert jetzt ziemlich lang. Wenn ich da jeden Tag nur eins nehme, sage ich mir beim Doktor zweimal täglich eine oder so. Ja. Nicht alles auf einmal, das sage ich, das verkrafte ich emotional nicht, das ist zu viel. Ja, aber damit mein Herz zu nähren, mein Denken zu nähren, sehr gesund. Und vorher habe ich das andere gemacht, die Herrlichkeit von Jesus Christus. Und es ist natürlich erhebend, meinen Blick morgens auf Jesus zu richten und ihn anzubeten für das, was er ist. So wächst meine klare Erkenntnis Gottes, indem ich seine Herrlichkeit betrachte und ihn anbete, darüber nachdenke. Und meine geistliche Gesundheit wächst, indem ich meine geistliche Identität stärke. Wer bin ich in Christus? Und es gehört ja immer zusammen. Wisst ihr, wenn ich jetzt nur immer sage, wer ich in Christus bin, aber ich würde nie meine Beziehung klären, nie meine Schuld bekennen, dann belüge ich mich ja auch selbst. Das ist ja, wenn ich meine Frau jeden Tag beleidige, aber allen erzähle, bald haben wir 40. Hochzeitstag, wir haben so eine glückliche Ehe, so schön verheiratet sein, sie ist so geduldig und sie sorgt so für mich. Wie würde meine Frau sich fühlen? Also irgendwann würde meine Frau auch mal rausschießen, so ruhig wie sie ist, und sagen, hör auf mit dem Theater. So, und deswegen gehört beides zusammen. Ja, meinen Blick auf Christus richten. Und gerade wenn ich Christus erkenne, immer besser, und verstehe, wer ich für ihn bin, Geschwister, dann kann ich nicht bleiben wollen, wie ich bin. Das führt, ich hätte beinahe gesagt, automatisch, müsste eher sagen pneumatisch, also durch den Heiligen Geist gewirkt, auch zur Erkenntnis von Schuld und zu dem Bedürfnis, Schuld zu bekennen. Also unsere erste Beziehung, die Beziehung mit Gott, hat zu tun mit der Schuld und hat zu tun mit der Identität. Wer ist er? Und wer bin ich für ihn? Und da mag es für dich im Moment vielleicht ganz andere Begrifflichkeiten geben, die für dich gerade wichtig sind. Ich hatte lange Zeit Mühe, und vielleicht muss ich heute noch manchmal aufpassen, dass mir das lebendig bleibt, Gott als Vater zu sehen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, da sind Dinge passiert, die waren nicht so schön, und auch bin in einer sehr einseitigen Verkündigung aufgewachsen. Ich bin für alles dankbar, was ich gehört habe, aber ich habe auch ein paar Dinge nicht gehört, die ich dann glücklicherweise noch entdecken durfte. Das prägt einen, auch in seiner Beziehung zu Gott. Und vielleicht sind für dich ganz andere Dinge wichtig in deiner Beziehung zu Gott, was er betonen will und was er ansprechen will. Ich glaube, dass sehr viel geistliche Not und manchmal auch psychische Not und vielleicht manchmal sogar psychosomatische Not, also eine Not, die sich auch im körperlichen Befinden ausdrückt, eine Folge ist von einer verzerrten Wahrnehmung Gottes. Dass wir kein klares Bild haben. Wir können nur gesund sein, wenn wir ein gesundes Verständnis Gottes haben. Und deswegen ist es gut, dass ich darüber nachdenke, und du mit anderen nachdenkst, wie ist die Beziehung zwischen dem anderen und mir, also zwischen Gott und mir, und zwar eben in beiden Richtungen. Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Da hängt, glaube ich, ganz viel dran, dass das Verständnis, wie soll ich sagen, gesundet oder gesund bleibt. Ich glaube, hundertprozentig gesund wird es nie werden, weil wir diesen Schatz immer in einem irdenen Gefäß haben. Wir werden immer in einer gewissen Begrenzung bleiben. Aber es wird einen Tag geben, da wird das aufgehoben sein. Ja, wenn wir vor ihm stehen und wenn wir sein werden, wie er ist, dann ist da keine Diskrepanz mehr. Aber solange wir hier sind, wird es immer ein Gegenstand sein, wo Bewegung in unserem Herzen ist. Und wo du dir nicht zu selbstsicher sagen solltest, ja, ich kenne Gott, ja, ich bin von ihm geliebt, Punkt, fertig. Über das Thema muss ich nicht nachdenken. Das wäre fatal. Das wäre genauso fatal, als würdest du über Beziehungen in deiner Familie nicht mal nachdenken. Stell dir mal vor, ein Ehepaar würde nie wieder sprechen über ihre Beziehung zueinander. Stell dir vor, Eltern und Kinder reden nie über ihre Beziehung zueinander. Ja, da können große Täuschungen entstehen. Man redet einfach nicht. Man glaubt, man denkt, man meint. Und deswegen frage ich manchmal den Herrn, ganz ehrlich, Herr, wie siehst du mich? Ich traue mich, das zu fragen. Ich kann ja keinen besseren fragen. Ja, ich frage ja auch meine Frau manchmal. Geht es dir gut bei mir? Und ich frage das auch den Herrn. Herr, geht es dir gut bei mir? Ja. Und wie siehst du mich? Ganz wichtiger Punkt, die Seelsorge. Wisst ihr, und da können wir einander so viel helfen. Da schnappst du vielleicht mal was auf im Hauskreis, weil sich jemand äußert über Gott und du denkst, irgendwie das ist aber sehr oberflächlich oder das ist aber sehr selbstzerstörerisch, wie der denkt, oder schräg oder einseitig. Also nicht, dass du in den nächsten Hauskreis gehst wie ein Polizist, um zu gucken, ob da einer was Schräges sagt, damit du ein Opfer für deine Seelsorgeversuche hast. Aber wenn du Dinge wahrnimmst, ja, und dann auch mal redest und sagst, du, ich habe das gehört da letzten Mittwoch von dir, hast du diesen Satz gesagt und ich habe deine Augen dazu gesehen und ich wollte einfach mal fragen, wie ist das bei dir? Dürfen wir sowas fragen? Ich meine, wenn der andere dicht macht, dann kann ich auch nichts machen, aber vielleicht ist er gerade froh, wenn er mal reden darf. So, ein Mann, ein Wort, das waren jetzt viele Worte, aber ein Wort habe ich gegeben, dass die Schwimmer rechtzeitig weg können und das darf auch mal genügen. Dann bleibt mal noch was für übrig für heute Abend und dann werden wir heute Abend weitermachen in der Beziehung zu unserem Herrn und morgen werden wir uns dann mehr beschäftigen mit Beziehung zu anderen und dann auch werden wir uns beschäftigen mit der Beziehung zu uns selbst. Ich würde jetzt noch beten zum Abschluss und dann hätten wir diesen Vormittag abgeschlossen. Ich will auch noch sagen, wir beschäftigen uns ja viel mit Seelsorge hier und wenn jemand ein seelsorgerliches Anliegen hat, redet miteinander, ja, redet miteinander und ich bin auch gerne bereit für Gespräche, wenn jemand das wünscht. Wir haben ja Zeit in diesen Tagen füreinander. Dann bete ich noch zum Schluss. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du gesagt hast, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Danke, dass du dein eigenes Wesen in das Menschsein hineingelegt hast. Das gilt es zu entdecken und zu bestaunen. Und doch wissen wir auch und sehen wir auch, dass die Sünde vieles verbogen und zerstört hat. Und du hast schon lange bevor der erste Mensch sündigen konnte, die Erlösung bereit gehalten. Und sie wurde offenbar an dem einen Tag, an dem Kreuz, das auf Golgatha stand, als dein geliebter Sohn dorthin genagelt wurde, um das Lamm Gottes zu werden, das unsere Sünde hinwegträgt. Und danke, dass da nicht nur die Sünde vergeben wurde, sondern dass damit auch einherging, dass Folgen der Sünde geheilt werden können. Dass wir gesund werden dürfen in der Beziehung zu dir, gesund werden dürfen in der Beziehung zu anderen Menschen und gesund werden dürfen in unserer Beziehung zu uns selbst. Danke, Vater im Himmel, für deine Hilfe, die du uns gibst. Und ich bitte dich für mich und ich bitte für jeden, der mit nachdenkt, dass du ihn geschickt machst, vielleicht andere zu ermutigen, mit anderen ins Gespräch zu kommen, aber auch nachzudenken über sich selbst, über die Beziehung zu dir, über die Beziehung zu den Nächsten, auch über die Beziehung zu sich selbst. Danke, Vater, für deine Treue. Segne diesen Tag. Segne die Ausflüge, die heute unternommen werden. Gib ein frohes, fröhliches Miteinander, gute Erholung für Körper und Seele und bewahre auch unsere Herzen und bewahre auch unsere Augen in dir bei all dem, was wir heute unternehmen, damit in allem dein Name geehrt wird. Dank sei dir für deine Treue. Amen.